Wie komme ich in den Himmel? Eine Frage, die manchmal gestellt wird. Und wir sind heute in einer Stelle, wo das sehr klar zu beantworten ist. Und ich denke, das ist auch ein Thema, das wir als Gemeinde immer wieder direkt ansprechen sollen. Ich hoffe, das ist für uns alle nichts ganz Neues. Vielleicht für manche, ich weiß es nicht. Aber wichtig, dass wir einfach das, was hier in der Stelle steht, verkündigen. So, ich dachte, es wäre interessant und hilfreich, ein kurzes YouTube-Video zu zeigen. Der Andreas hat mich auf dieses YouTube letzte Woche aufmerksam gemacht. Und genau diese Frage, wie komme ich in den Himmel, wurde einem bekannten Österreicher gestellt. Schau mal.
Kriminal,
lieber Kriminal,
lieber Kardinal Christoph Schönmann, ich habe eine Frage, wie kommst du in den Himmel und wie kommst du in die Hölle?
Habt ihr die Frage gehört? Habt ihr die Frage gehört, ja? Wie kommt man in den Himmel? Ich wiederhole das nochmal ganz kurz. Okay.
Kardinal Christoph Schönmann, ich habe eine Frage. Wie kommst du in den Himmel und wie kommst du in die Hölle?
Lieber Virgil, du hast die wichtigste Frage gestellt, die es überhaupt gibt, nämlich, wie komme ich in den Himmel, wie kommst du in den Himmel, wie kommen wir in den Himmel und natürlich auch die Gefahr, dass wir in die Hölle kommen. In den Himmel kommen heißt das Ziel des Lebens erreichen, also das, wozu uns der liebe Gott auf die Welt geschickt hat. Er will ja, dass wir nicht sterben, sondern dass wir leben, dass wir einmal ganz glücklich werden, dass wir eben in den Himmel kommen, zu ihm. Dort sind wir einmal ganz zu Hause. Das ist unser endgültiges Zuhause. Und er will unbedingt, dass wir dorthin kommen und darum hat uns auch den Weg gezeigt. Er hat uns die 10 Gebote gegeben, die uns den Weg zeigen, wie wir dorthin kommen. Und er hat uns gesagt, hör auf mich, hör auf meine Worte, ich zeige dir den Weg, ich helfe dir, ich bin bei dir. Und er hat uns viele Helfer gegeben auf diesem Weg. Das sind die Heiligen, die wir bitten können, Maria, die Mutter Gottes, die uns hilft, wie wir diesen Weg finden können. Und es gibt auch, wie du richtig gesagt hast, es gibt die Gefahr, dass wir diesen Weg versäumen, dass wir uns dem Bösen zuwenden statt dem Guten, dass wir das Böse wählen statt dem Guten. Und dieser Weg führt in die Hölle, dieser Weg führt in den Tod, führt in das ewige Unglück. Aber, lieber Virgil, ich bin sicher, Gott wird dir helfen, Gott wird mir helfen, Gott wird uns helfen, dass wir das Ziel erreichen und einmal nach Hause kommen, dorthin, wo er uns haben will, nämlich in den Himmel und nicht in die Hölle.
So, habt ihr die Antwort gehört? Was war die Antwort? Wie kommt man in den Himmel vom Kardinal Schönborn? Das war das Erste, was er sagte. Gott hat uns die 10 Gebote gegeben. Okay? So, das heißt erstmals, die 10 Gebote musst du einhalten, um in den Himmel zu kommen. Dann hat er gesagt, ich bin bei dir, hör auf meine Worte und so weiter. Und was, das nehme ich an, ich muss jetzt daraus schließen, er meint, dass vielleicht, was in der Bibel steht, also vielleicht, was Jesus gesagt hat, definiert er nicht wirklich. Aber dann zum Schluss, was sagt er dann? Wer sind unsere Helfer auf diesem Weg, den wir suchen und finden müssen? Wer sind die Heiligen und wer noch? Maria, die Mutter Gottes. Also, lieber Virgil, diese Antwort, die du bekommen hast, ist schlicht und einfach nicht die biblische Antwort auf diese absolut wichtige Frage. Und man würde sich wünschen, dass jemand, der sich Christ nennt, dass so jemand auch die klare und einfache Antwort der Bibel weitergeben würde. Was sagt die Bibel eigentlich zu dieser Frage? Weil eigentlich wurde diese Frage schon öfters gestellt und es gibt eine Stelle, Apostelgeschichte 16, wo der Apostel Paulus genau diese Frage bekommen hat und nämlich der Kerkermeister hat Paulus diese Frage gestellt. Ihr Herren, Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Man könnte auch das sagen, dass ich in den Himmel komme, dass ich eben bei Gott bin, errettet bin. Paulus hat nicht angefangen mit 10 Gebote und mit Heiligen Maria schon gar nicht. Was sagt Paulus? Man kann diese Frage sehr, sehr einfach beantworten. Es ist nicht kompliziert, es ist nicht schwierig, es ist eine Beziehung, es ist Vertrauen. Sie aber sprachen, das ist Paulus und Silas im Gefängnis, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Das ist das Evangelium. Glaube an Jesus Christus und du wirst errettet werden. Jesus Christus ist der Weg. Sollte uns eigentlich sehr, sehr, für uns sehr traurig sein, dass solch eine Frage beantwortet wird und der Name Jesu wird nicht ein einziges Mal erwähnt. Das klingt vielleicht komisch, aber stellt euch vor, was kann schlimmer sein, als jemanden den falschen Weg zeigen und sagen, tu das und das und vielleicht findest du den Weg, aber Gott will eh dafür sorgen, dass du nicht dahin kommst und nicht ein einziges Mal wird Jesus Christus, der Sohn Gottes, Gott, der Mensch geworden ist, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, der alles vollbracht hat, sein Name wird nicht einmal ein einziges Mal erwähnt. Liebe Geschwister, ich hoffe, unser ganzes Leben, die Eröffnungs-Anbetungszeit, es dreht sich um Jesus. Jesus ist der Grund, warum wir hier sind heute. Jesus ist unser Herr. Jesus ist unser Retter. Es ist nicht unsere Werke, die uns retten. Es sind nicht gute Werke, die uns retten. Und wir kommen nicht in den Himmel, schon gar nicht wegen den 10 Geboten. Ganz im Gegenteil, die Stelle, die wir vor uns haben, im Galaterbrief, lehrt uns was ganz, ganz anders. Die Stelle, die vor uns, wie die wir gelesen haben, die vor uns ist, sagt uns, dass die 10 Gebote uns nicht retten können, sondern vielmehr uns verdammen. Schauen wir uns diese Stelle an, aber bevor wir das betrachten, müssen wir das so verstehen. Wenn jemand meint, Gott will, dass ich einfach durch gute Werke ihn gefalle und dass ich dadurch, indem ich ein guter Mensch bin, im Himmel kommen kann, da liegt grundsätzlich ein falsches Verständnis vor. Römerbrief sagt uns, dass wir alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Unser Problem ist nicht ein Problem der Werken. Unser Problem ist ein Problem des Identitäts, wer wir sind. Das ist so ähnlich, wie wenn jemand einen Knochenbruch hat und geht zum Arzt und sagt, lieber Arzt, mein Arm tut mir richtig weh. Als ich ein junger Mann war in Amerika heißt es High School. Ich glaube, ich war 11. Stufe oder so, 11. Klasse. Einer meiner Freunden dachte, es wäre ganz nett gewesen, ganz lustig, auf einen Stuhl sich zu balancieren. Und er hat auf den hinteren zwei Beine versucht, so auf dieses Teil hier und das vordere Teil, ein Bein jeweils, dann irgendwie drauf zu stehen. Kommt ihr damit? Zu balancieren wie im Zirkus. Das ging kurz. Und dann, boom, krach! Und er hat seinen Arm gebrochen. So richtig gebrochen. Das war beide. Wir haben seinen Arm angeschaut und da war sein Arm so. Das war so wie ein, es ist dann gebrochen und dann nach unten gekommen. Du hast richtig diesen, Problem gesehen. Das Lustige aber, dann ging er zu einer älteren Lehrerin. Und sagte, mein Arm tut mir weh. Und sie sagt, na, schauen wir mal, was da los ist. Ich meine, man konnte schon sehen, was da los ist. Und sie hat ihren Arm genommen, die Hände, und sagte, schau mal, ist das wirklich kaputt? Hat so viel Druck da gegeben, der hat geschrien vor Schmerzen. Ja. Stell dir vor, du gehst hin und sagst, hey, ich glaube, mein Arm tut mir weh. Und der Arzt sagt, mach nichts, ich habe ein Pflaster für dich. Ich habe sogar ganz große Pflaster für dich. Du sagst, ja, aber ich weiß nicht, ein Pflaster. Na, gib's halt drauf, du wirst schon helfen. Und du gibst ein Pflaster drauf und was ist das Problem? Es hilft überhaupt nicht. Weil das Problem ist nicht ein Problem, das ein Pflaster lösen kann. Und unser Problem ist nicht ein Problem, das gute Werke lösen können. Weil sobald wir einmal gesündigt haben, dann sind wir sündig. Und das Interessante ist, wir alle sündigen, weil von Natur her sind wir Sünder. Und das kann keine guten Werke können unsere schlechte Werke tilgen, wegnehmen. Wir sind vor Gott in unserer Schuld, in eigener Kraft verdammt. Das ist das Problem. Die Frage, die wir haben, ist, wie kann ich Vergebung haben? Wie kann ich rein werden? Wie kann Gott, oder ist es möglich, dass Gott meine Schuld wegnimmt und dass ich vor Gott angenehm genommen werden kann? Wie kann ich wissen, dass ich in den Himmel komme und nicht in der Hölle? Jeder von uns weiß, ich habe Schuld. Und diese Schuld kann nicht einfach so akzeptiert werden vor Gott. Diese Bibelstelle, die wir vor uns haben, erklärt uns, dass dieses Problem nichts Neues ist. Dass selbst der Abraham hunderte, tausende Jahre vor uns das gleiche Problem hatte. Er hat das Problem gehabt, dass er ungerecht war und dass er vor Gott gerecht gemacht werden musste, gerechtfertigt werden musste. Kapitel 3 und Vers 6 sagt, gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Gottes Plan für uns Menschen hat sich nicht geändert über die Jahre hindurch, wie man errettet wird. Es stimmt gar nicht, was manche behaupten, dass der Gott im Alten Testament ein Gott des Zorns und Grimms und Zerstörung ist und der Gott des Neuen Testaments ein Gott der Liebe und Freundlichkeit ist. Diese Stelle hier zeigt uns das ganz klar und deutlich. Was für eine Gnade und Liebe hat Gott Abraham gezeigt? Und im Neuen Testament gibt es dann natürlich auch Stellen, lies mal Offenbarung durch und sag mir, dass Gott kein gerechter Gott ist, der auch Zorn hat gegen Sünde. Die Frage ist, wie kann ich vor Gott angenommen werden? Wie kann ich vor Gott errettet werden? Wie kann ich, anders formuliert, wie kann ich eines Tages in den Himmel kommen? So, als erstes, das, was diese Stelle uns sagt, ist Folgendes. Um von Gott angenommen zu werden, erwartet er einfach, dass wir auf sein Wort vertrauen. Gott spricht mit uns. Gott sagt uns, was er von uns erwartet. Er hat uns sein Wort gegeben. Heutzutage haben wir ein Buch, das heißt die Bibel. Dieses Buch entstand nicht durch einen Autor, es entstand durch viele Autoren über längere Zeit. Und wir hat aber eine einzige Botschaft von Anfang bis zum Ende und das ist der Messias, der Christus, Jesus. Wie Gott unser Problem der Sünde gelöst hat oder lösen wird. Je nachdem, in welcher Zeit der Geschichte du gelebt hast. Vielleicht hast du noch auf den Christus, auf Jesus gewartet. Oder wie wir schauen zurück auf Jesus. So oder so, es war der Messias, es war der Gesalbte, es war der versprochene Erlöser, der unser Problem lösen konnte oder würde. Und so Gott erzählt uns das und er erwartet einfach, dass wir auf ihn, sein Wort vertrauen, auf ihn uns verlassen. Sein Wort steht im Mittelpunkt. Abraham wird hier erwähnt. Es war nicht durch das Gesetz oder Beschneidung oder gute Werke, dass Abraham als gerecht erklärt wurde. Wenn du hier liest, als diese Aussage in 1. Mose 15, wo Gott sagt zu Abraham eben, du sollst das glauben, dass es ihm da als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Es war dann erst später, dass die Beschneidung überhaupt eingeführt wurde. Dieses Werk, dieses Zeichen des Bundes Gottes. Wenn ihr wollt, können wir 1. Mose 15 aufschlagen und kurz das anschauen. Abraham war ein Mann, der in einem götzendienerischen Land gewohnt hat. Und Gott hat ihn aus diesem Land herausgeholt, hat ihm gesagt, geh hinaus zu einem Land, den ich dir zeigen werde. Und er wusste gar nicht, wo er hingehen wird. Er hat nur gefolgt, er hat nur geglaubt, er hat das Wort Gottes geglaubt. Jesus sagt, man braucht nur den Glauben eines Kindes, um errettet zu werden. Das ist Vertrauen. meine kleine 8-jährige Tochter Kirsten, wir gehen Eis laufen. Sie will meine Hand halten. Warum? Naja, sie erwartet, dass der Papa sie dann stabilisiert. Ich sag's ihr aber nicht, dass es mir so 5 bis 10 Minuten dauert, bis ich dann am Eis mich dann normal fühle. Und sie haltet ganz fest an meinem Arm da die ersten Schritte, wenn ich draufgehe. Ich bin auch so, das ist ja rutschig hier. Aber sie analysiert das nicht. Sie sieht einfach, Papa, der kann das, ich verlasse mich auf Papa. Beim Herrn Jesus gibt's nie eine Zeit, wo er unstabil ist. Wir können uns auf ihn hundertprozentig jederzeit verlassen. Ein Glauben eines Kindes ist alles, was wir brauchen. Und der Herr wird uns dann mit der Zeit zeigen, warum wir Jesus mehr und mehr vertrauen können. Abraham, von ihm wurde auch Glauben einfach verlangt. Vers 3 in Kapitel 15 von 1. Mose. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben. Und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Aber das Wort des Herrn erging an ihm. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Einfaches Glauben. Gott wird das tun, was er versprochen hat. 1. Mose 12 und Vers 3 gibt es noch eine Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Ein paar Kapitel davor. Gott sagt zu den Abraham, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Das hat er davor bekommen. Und danach, Kapitel 18, Vers 18, ist was Ähnliches. 18, Vers 18. Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden. Hier spricht Gott eigentlich mit sich selbst. Und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Eine ähnliche Verheißung, ähnliche Aussage Gottes über Abraham. Abraham hat die Verheißung Gottes bekommen, aber er musste das dann auch glauben. Jetzt hier ist die Frage, nachdem er diese Verheißung bekommen hat, oder grundsätzlich diese in Kapitel 15, hat er dann alles richtig gemacht? Gott sagt hier, dass er als gerecht erklärt wurde durch Glauben. So, wenn es heißt, durch gute Werke werden wir gerecht, wenn das der Fall wäre, du musst gut genug sein, hat Abraham nach dieser Kapitel 15 alles richtig gemacht? Nein. So Hagar, Kapitel 16, wo Abraham versucht, durch seine eigene Kraft ein Kind zu bekommen, statt durch die Verheißung. Das war ein Fehler. Dann lügt er, geht dann nach Gerar und da gibt es einen König, der Abimelech, und Abraham sagt zu seiner Frau, weil er Angst hatte, Sarah, sag einfach bloß, dass du meine Schwester bist, nicht, dass du meine Frau bist. Und eigentlich betrügt er den König dort, Abimelech. Das ist nicht gerade, was die 10 Gebote von uns verlangen, oder? Und du siehst, hier ist Abraham als fehlbarer Mensch, aber Gott sagt, er ist gerecht. Es wurde ihm angerechnet anhand des kommenden Messias, weil er Gott geglaubt hat. Und dann aber durch diese Erfahrungen kommt es so weit, dass er doch im Glauben stärker und stärker wird. Und Kapitel 22 ist dann Abrahams Gehorsamsprüfung. Und in Kapitel 22 sagt Gott, nimm Isaak, dein Sohn, den du jetzt bekommen hast, aus Verheißung von Sarah. Und geh auf diesen Berg und opfere ihn auf. Und Abraham ist gehorsam. Warum? Weil er geglaubt hat, wenn Gott das von mir verlangt, dann wird Gott ihn auferwecken. Weil was Gott tut, das, was Gott verspricht, sein Wort, geht immer in Erfüllung. Römer Kapitel 4 erklärt uns noch mehr. Der Heilige Geist gibt uns öffnet sozusagen ein Fenster und sagt, jetzt könnt ihr in seinem Denken hineinschauen. Wie hat Abraham gedacht? Wie war sein Glauben? Römer Kapitel 4 sagt uns in Vers 4 bis 5 Folgendes. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Also Glaube macht es möglich, dass wir als Geschenk Gottes diese Gerechtigkeit bekommen. Wenn es durch Werke wäre, dann würde Gott uns was schulden. Das ist aber nicht möglich. Gott schuldet uns nichts. Durch Gnade ist es dann ein Geschenk, das wir durch Glauben bekommen. Wie war Abrahams Glaube? Kapitel 18. Er hat da, und das im Zusammenhang ist es natürlich hier ganz klar, dass es den Abraham ist, der hier angesprochen wird. Der Abraham schaut dann eben, Vers 16 sagt das eben, Glauben Abrahams, der all unser Vater ist. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt. Also es war menschlich gesehen unmöglich. Liebe Geschwister, was wir glauben auch heute, ist menschlich gesehen unmöglich. Woran glauben wir? Wir glauben, dass ein Mensch gekreuzigt wurde, tatsächlich 100% tot war, einen grauenvollen Tod gestorben ist, dass dieser Mensch 3 Tage im Grab gelegen ist und dass dieser Mensch danach auferstanden ist und heute lebt, weil er Gott ist, der Mensch geworden ist, der für unsere Sünden gestorben ist. Das ist jetzt menschlich gesehen, und deswegen viele ungläubige Wissenschaftler und ungläubige Philosophen und so weiter sagen, naja, das kann man nicht glauben, das ist nur ein Märchen. Es ist menschlich unmöglich, ja, weil was erwarten wir? Wir sagen, Gott ist in der Lage, etwas zu tun, das übernatürlich ist. Das ist ein Wunder. Ja, Punkt. Genau daran hat Abraham auch geglaubt. Ein Wunder. Gott muss eingreifen, um sein Wort zu erfüllen. Genau das ist, was hier steht. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, du sollst, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auch nicht der erstorbenen Mutterleib der Sarah. Die Sarah war schon viel später als ein Wechsel. Es war nicht mehr möglich, menschlich gesehen, dass sie jemals ein Kind bekommen könnte. Aber Gott sagt, na, durch Sarah kriegst du ein Kind. Als Sarah das gehört hat, hat sie gelacht. Ja, genau, ich krieg ein Kind. Ja, das ist ja lustig. Abraham hat geglaubt. Was ist passiert? Ein Wunder. Und aus diesem Wunder entstand Isaak. Und aus Isaak entstand dann eben Jakob, der später umbenannt wurde, der Israel wurde. Aus Israel kommt dann lange nachher Jesus. Und Gott hat von Anfang an lauter Wunder getan, damit Jesus kommen konnte, damit Jesus, der Messias, der Versprochene, für uns sterben konnte. Und wenn man an ihn glaubt, dann glaubt man an Wunder. Wunder, die Gott getan hat, die menschlich gesehen unmöglich sind. Vers 20 sagt, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben. Und hier ist wichtig, indem er Gott die Ehre gab. Er gab Gott die Ehre. Glaube ist genau das. Es gibt Gott Ehre. Wer Gott nicht glaubt, gibt ihm keine Ehre. Vers 21. Und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Boah, das ist ja so schön formuliert, oder? Gott hat uns die Verheißung gegeben und das, was er verspricht, das kann er sogar tun. Wir als Eltern versuchen unsere Kinder manchmal Dinge zu versprechen unseren Kindern und dann kommt irgendwas vor und das, was wir versprochen haben, oh, dann stehen wir da als Papa oder Mama und sagen, oh, das habe ich jetzt versprochen. Aber ich kann das jetzt nicht. Und dann tut es uns echt leid. Aber Gott hat kein einziges Mal uns irgendwas versprochen, das er dann nicht in der Lage ist zu erfüllen und zu tun. Weil er Gott ist, allmächtiger Gott. Und er verspricht nur das, was er tun will. Vers 22. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. In Römer 4, Vers 22. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Er hat Vertrauen gehabt für den Herrn. Heutzutage ist das für manche schwer, weil sie meinen, das ist viel zu einfach. Ich muss irgendwas tun. Ich muss irgendwas leisten, oder? Damit Gott mich annimmt. Einfach glauben? Aber man muss eigentlich die Alternative gleichzeitig betrachten. Wer meint, die Botschaft von Jesus ist zu einfach, der hat nicht begriffen, dass es niemals oder dass er oder wir niemals in der Lage sein können, die Voraussetzungen Gottes zu erfüllen. Das ist, was diese Stelle in Galater, gehen wir zurück zu Galater 3, uns klar und deutlich lehrt. Abraham wurde durch Glauben gerechtfertigt, als gerecht erklärt. Das war etwas, das er im Glauben als Geschenk von Gottes einfach angenommen hat. Gott hat ihm das versprochen. Er war nicht in der Lage, in eigener Kraft was zu tun. Genauso wie er nicht in der Lage war, in eigener Kraft ein Kind zu kriegen. Hast du, wenn jemand sagen würde, du bist 100 Jahre alt, du sollst eigentlich ein Kind kriegen jetzt. Deine Frau ist auch alt, ihr sollt jetzt in eigener Kraft. Heute mit unserer modernen Medizin vielleicht, aber 100 Jahre ist schon sehr alt. Das ist wirklich alt. Galater Kapitel 3, er wurde dann eben dadurch gerecht erklärt. Vers 8 sagt uns was Wunderbares. Da erst nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Also Gott sagt zu Abraham schon damals, wie du gerechtfertigt wirst, das ist wie all Menschen gerechtfertigt werden. Und durch dir, durch dein Same, kommt eben diese Möglichkeit. Das ist der Herr Jesus. Wer an Jesus Christus glaubt, durch Glauben allein, alle Völker der Welt können durch Jesus errettet werden. Es gibt keine Unterschied vor Gott zwischen Menschen oder Nationen oder Hintergründe oder Rassen oder was auch immer. Alle Völker der Welt werden gesegnet werden durch den, der durch Abraham kommen wird. Glauben. So, das Wort Gottes hören und vertrauen. Wie komme ich in den Himmel? Jesus Christus ist genug. An ihm, auf ihn mich verlassen. Paulus geht aber weiter und erklärt uns, weil eben genau das Thema war in Galatien, erklärt uns, die Gebote können uns nicht mal retten. Es ist nicht möglich. Vielmehr verdammen sie uns. Die 10 Gebote können uns nicht retten, sie können uns nur verdammen. Vers 10 sagt, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem. Und das ist der ausschlaggebende Wort. In allem. In allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Was ist die Voraussetzung des Gesetzes? Naja, das ist, was Römer 3, Vers 23 uns sagt. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die Heiligkeit, die Vollkommenheit Gottes. Was ist Gottes Voraussetzung? Vollkommenheit. Sündlosigkeit. So, die 10 Gebote. Nehmen wir dann die 10 Gebote, wie der Herr Kardinal sagte, die 10 Gebote helfen uns auf den Weg. Okay? Erstens, nehmen wir 3 davon. Du sollst keinen anderen Götter neben mir haben. Das heißt, unser ganzes Leben lang, seit Geburt an bis zum Tod, dienen wir nur Gott, folgen nur Gottes Plan für unser Leben, wollen nur Gott als wahrer Gott anbeten und dienen und folgen. Wer hier hat das geschafft? Wer in der Welt hat das geschafft? Nur Jesus. Und die Tatsache ist, kein Mensch wie uns, wenn wir das als Maßstab nehmen, so, ja, aber ich bin jetzt kein, was weiß ich, kein Götzenanbeter. Ich habe keine Götzen zu Hause in irgendeiner Ecke und ich, Ja, aber was ist Materialismus? Habsucht, sagt uns das Neue Testament, ist sogar Götzendienst. Also, jeder von uns ringt mit mehrere kleine Götzen, die wir selbst geschaffen haben. Dinge, die wir in unser Denken meinen, sind wichtiger als Gott. Und Gott sagt uns, hey, leg das ab, das ist falsch. Leg das ab, das ist zerstörerisch. Leg das ab, das macht kaputt. Und wir sagen, ja, aber du verstehst das nicht. Oder du verstehst das nicht. Oder ich kann das nicht. Oder das ist ja so nicht so einfach. Wenn es jetzt auf unsere Leistung und das die 10 Gebote abhängt, dass wir im Himmel kommen, sind wir alle verflucht. Wir sind verloren. Oder gehen wir zum 5. Gebot. Du sollst deinen Vater und Mutter ehren. Da waren wir alle perfekt, oder? Ja, wer sagt das? Christian? Ah ja, genau. Da, Christian. Also jetzt muss man Mama und Papa fragen. Christian, seine Schätzung. Und ist das okay bei Mama und Papa? Also, ich bin da nicht fehlerfrei. Ganz klar und deutlich. Boah, tut es mir leid, wie ich meine Eltern manchmal behandelt habe. Und das merkt man, je älter man wird, eigene Kinder bekommt, und dann denkt man, oh, damals dachte ich, ich war so klug, aber vielleicht war ich nicht so klug. Ehren. Wirklich, das ist die Voraussetzung. Nicht nur, ja, ich bin besser als der Nächste, oder ich bin nicht so schlimm wie manche. Bist du vollkommen? Hast du vollkommen deine Eltern die also Ehre gezeigt? Das ist Gottes Plan, dass Kinder ihre Eltern ehren. Das, was er möchte, da sind wir schuldig. Du sollst nicht begehren. Okay, wer hier ist unschuldig? Ist niemals irgendwas begehrt. Nachbars Haus, Nachbars Frau, Nachbars irgendwas. Werbung da, Werbung hier, überall, das brauchst du, oh ja, das brauche ich, Wenn ich das nur hätte, dann wäre das Leben okay. Stimmt nicht. Die 10 Gebote, das kann uns nur verdammen, weil es verlangt von uns Vollkommenheit, Heiligkeit, so wie Gott ist. Gott kann nur Heiligkeit annehmen, weil er heilig ist. So gehen wir weiter in unsere Bibelstelle. Vers 11, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Selbst im Alten Testament war das klar und deutlich. Das Gesetz rettet nicht. Selbst im Alten Testament gibt es die klare Aussage, dass der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist eben die Stelle, die im Alten Testament, Habakkuk 2,4, zitiert wird. Selbst die Propheten im Alten Testament wussten, es ist nicht das Gesetz, es sind nicht gute Werke, es ist Glauben. Vers 12. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, sie wird durch sie leben. Da wird zitiert dann auch 3. Mose 18, Vers 5. So, die Voraussetzung war, tut das alles, so wirst du leben. Und das Problem ist, wir können das nicht. Später erklärt uns dann Paulus hier direkt im Galaterbrief, wozu das Gesetz dann nützlich ist. Führt uns zu Christus hin. Jesus. Damit wir erkennen, ich brauche einen Erretter. Ich schaff's nicht. Und liebe Eltern, wenn wir mit unseren Kindern zu tun haben und wir merken, dass unsere Kinder gerade was Sündiges getan haben und wir gehen dorthin und sagen, wie konntest du nur und wie könntest du, das ist ja so schlimm. Naja, mal Stopp machen und diese Frage stellen. Habe ich das mal so gemacht? Wie konnte ich nur? Oh, ja, ich weiß, warum ich das konnte. Ich konnte das, weil ich ein Sünder bin. Was ist die Lösung? Die Lösung ist Christus. Vielmehr, wenn wir merken, unsere Kinder machen Fehler, sie sündigen, sie tun etwas falsch, sie behandeln uns nicht mit Ehre. Wir gehen nicht hin, um als die alles richtig machen, wir gehen hin als jemand, der mit betroffen ist. Weißt du, ich habe damit auch gerungen. Aber weißt du, wer dir helfen kann, ein neues Leben zu haben? Damit du für Jesus ein Leben führen kannst, das wirklich wertvoll ist? Der mir geholfen hat und hilft. Ich bin immer noch nicht perfekt. Ich bin immer noch auf dem Weg. Jesus ist die Antwort auf unsere Not. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Keiner von uns kann das. Und unsere Kinder schon gar nicht. Und deswegen wollen wir sie erziehen und helfen als Mitbetroffenen. als Menschen, die selbst sündig sind. Dass die auch erkennen, wir alle sitzen im gleichen Boot und wir alle haben die gleiche Lösung. Die Lösung ist nicht irgendwelche Gesetze und Verbote und Gebote, sondern Jesus, ein Mensch, ein Person. Gott, der Mensch geworden ist, der unsere Schuld auf sich nahm. Und das ist Vers 13 bis 14 an dieser Stelle. Nur durch Vertrauen auf das Werk Jesu Christi gibt es Annahme bei Gott. Jesus hat es vollbracht für uns. Jesus hat unser Fluch auf sich genommen. Vers 13. Christus, und noch einmal, Christus ist kein Nachname von Jesus, wie ich heiße, Shelton Stanley, ist mein Vorname, Shelton, mein Nachname. Christus ist ein Titel. Der Gesalbte, der Versprochene. Jesus Christus wurde in Garten Eden versprochen, kam dann zu der Zeit circa 2000 Jahre vor uns. Der Christus. Christus, der gesalbte, versprochene Erretter, hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Ein Fluch ist was Schlimmes. Er hat uns losgekauft. Stellt euch vor, wir sind unter diesem Fluch des Gesetzes und wir merken, ich kann nicht frei werden, wie ein Sklave. Ich kann nicht entkommen. Wie kann ich jemals frei werden? Und die Antwort ist, es gibt einen, der dich loskaufen kann. Und sogar will. Er hat deine Schuld für dich bezahlt. Der heißt Jesus. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Die Juden haben Jesus absichtlich kreuzigen wollen, weil sie gesagt haben, wenn wir ihn ans Kreuz bringen, dann ist er verflucht und dann kann niemand sagen, er ist unser Messias. Weil im Alten Testament diese Stelle klar und deutlich sagt, wer am Holz hängt, ist verflucht. Und das stimmt auch. Nur was sie nicht begriffen haben oder nicht begreifen wollten, ist, ja, dieses Fluch, das er am Holz trägt, ist nicht sein Fluch. Es ist dein Fluch. Es ist mein Fluch. Deswegen hängt er am Kreuz. Deswegen wird er zum Fluch, weil er selbst unser Schuld auf sich genommen hat. Er hat uns losgekauft, indem er ein Fluch wurde für uns. 2. Korinther 5, Vers 21 sagt es so wunderbar. Denn Gott hat den, Christus, der von keiner Sünde wusste. Also Jesus war sündenfrei, heilig und gerecht. Er ist Gott, der nicht sündigen kann. Von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Er nahm deine Schuld auf sich, meine Schuld auf sich. Wenn irgendjemand dir die Frage stellt, wie komme ich in den Himmel? Dann muss Jesus Christus total präsent sein in deiner Antwort. Es muss sich alles um ihn drehen. Weil er hat das getan und was er von uns verlangt, ist eben Glauben. Durch Glauben an Jesus bekommen wir den Heiligen Geist, der uns neu macht. Weißt du, du kannst dich nicht reinwaschen von deinen Sünden. Du kannst dich nicht genug reformieren, um deine alten Sünden irgendwie wegzukriegen. Genau wie ein Mörder, so gut er leben mag, so viel er sein Leben verändern will, er kann nie verändern die Tatsache, dass er ein Mörder ist. Es ist eine Tatsache der Geschichte. Und du und ich, wir sind Sünder. Und das Evangelium sagt uns, das, was du bekommst, ist nicht, dass du dich da irgendwie aus dieses Problem herausarbeitest, sondern dass irgendjemand deine Sünden abdeckt. Deine Schuld bezahlt. Das ist Jesus. Jesus Christus. Was hat er getan? Es steht da, er ist für uns verflucht worden, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfangen, der verheißen worden war. Jesus hat alles vollbracht am Kreuz, alles erledigt. 10 Gebote hat er gehalten, perfekt. Stellt euch vor, du hast Jesus als Bruder. Jesus hatte Geschwister. Stell dir vor, Jesus ist dein Bruder und du schaust ihn zu und sagst, Mann, der macht ja alles richtig. Das würde dich sicher ärgern. Er hat kein einziges Mal in seinem Leben gesündigt oder seine Eltern nicht geehrt. Er hat kein einziges Mal irgendeinen Götzen im Leben gehabt. Er war vollkommen, damit wir in seiner Vollkommenheit Errettung haben können. Der Heilige Geist wirkt in uns und zeigt uns, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Er ist es, den wir brauchen. Nicht irgendeine Religion oder irgendeine Gesetzlichkeit, irgendwelche Regeln, die wir einhalten sollen. Wir brauchen ihn. Und wenn wir ihn haben, dann schickt er und gibt er uns den Heiligen Geist. Und dann der Heilige Geist hilft uns in seiner Gnade zu leben. Römer 8, Vers 16 sagt, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist tut das. Jesus schenkt uns das. Und Titus 3, Vers 4 bis 7. So eine wichtige Stelle. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Nein, es ist eine Person. Und wie wird Jesus hier genannt? Die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes ist erschienen in Christus Jesus. Wenn irgendjemand sagt, Gott liebt dich nicht oder Gott ist nicht gut, weil er so viel Leid zulässt und so weiter, du sagst dann einfach, hast du dich mal mit Jesus Christus beschäftigt? Weißt du, was Gott in Christus für dich am Kreuz getan hat? Das ist eine geschichtliche Tatsache. Das Problem dieser Welt ist nicht Gott. Das Problem dieser Welt sind wir. Es ist unser verlorene Herzen, die Gott ablehnen. Gott, seine Freundlichkeit und Menschenliebe ist erschienen in Christus, unser Retter. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen. Und wieder das Thema, nicht durch Werken. Die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Errettet er uns durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, der dich neu macht, der dich reinigt, sein Bad, der dich wirklich gerecht macht in Christus, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, die der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Es ist nicht kompliziert. Es ist wirklich nicht kompliziert. Es verlangt aber Vertrauen. Und da tun wir uns schwer. Wir meinen, wir wollen uns auf niemanden verlassen, nur auf uns selbst. Aber das ist genau die falsche Richtung. Man kommt in den Himmel, liebe Birgel, durch den Glauben an das Wort Gottes über Jesus, den Christus. Jesus ist der Christus. Gottes Plan von Anfang an, diese Welt Errettung zu ermöglichen. Abraham hat daran geglaubt, obwohl er nicht alle Details wusste, wie wir heute. Er wusste, Gott wird durch ihn die Welt segnen. Es wird durch ihn eigentlich den Retter kommen. Wir müssen jetzt rückblickend an ihn glauben. Gute Werke können nie gut genug sein, um unser sündiges Herz zu reinigen. Ist nicht möglich. Nur der Heilige Geist ist in der Lage, uns zu reinigen. Und das tut er als Auswirkung des Glaubens an Jesus. So kurz gesagt, wie kommt man in den Himmel? Wie kann ich errettet werden? Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden. Punkt.